Engel. Stell dir mal Weihnachten ohne Engel vor. Naja, zur Not geht das schon. Man kann die Weihnachtskrippe mit Maria, Josef und dem Jesuskind aufstellen. So eine Art himmlische Kleinfamilie. Aber ganz ehrlich, dann fehlt doch was, oder? Gut, ich weiß, manche Zeitgenossen sagen, Engel, eigentlich braucht er das nicht. Das ist zu mystisch und so, das geht bestimmt auch ohne. Aber ich sage euch, Engel sind mehr als Deko an der Krippe. Engel haben eine tiefe geistliche Bedeutung in der Weihnachtsgeschichte und in der ganzen Bibel. Und deshalb geht der Blick heute in diesen Teil, in dieser Weihnachtspredigtreihe an der Krippe auf die Engel. Wir werden sehen, dass es ohne sie eigentlich gar nicht funktioniert mit Weihnachten. Aber fangen wir an. Der Verkündigungsengel. Die Weihnachtsgeschichte fängt eigentlich schon vorher an, bevor diese bekannten Worte, die wir auch bestimmt gestern gehört haben, denn wir hören immer vom Lukas-Evangelium das zweite Kapitel. Aber der hat ja auch ein erstes geschrieben. Und da passieren einige interessante Sachen. Wir beginnen bei Vers 26. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen namens Maria. Die war noch ungerührt und war verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids. Schon hier müssen wir mal wieder die Pause-Taste drücken. Den Engel Gabriel habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört. Aber wisst ihr auch, dass der eigentlich was ganz anderes zu tun hat, als jungen Mädels die Botschaft zu bringen, du bist schwanger. Der Erzengel Gabriel hat eigentlich drei Jobs, und zwar drei total wichtige. Das eine, er ist in der Leibwache Gottes. Er stellt sich vor, ich bin einer der sieben Engel, die an Gottes Thron stehen. Da kann man jetzt auch sagen, das ist doch so mystisch, das kann man sich doch gar nicht konkret vorstellen. Aber ich glaube das, und ich glaube auch geistlich gesehen, das ist ein total hoher Posten. Ja? Kann die Schweizer Garde nach Hause gehen. Die sieben Engel, die um Gottes Thron stehen. Und er hat noch eine weitere Aufgabe. Er erklärt. Und wenn wir schon dabei sind, der Erzengel werden ja in der Regel so nett und lieblich dargestellt, oder? Kennt ihr so eine ganz schreckliche Engelsdarstellung, so total kitschig? Könnt ihr vergessen. Ich lese euch mal vor, wie der Engel Gabriel ausgeschaut hat. Das steht im Buch Daniel, denn da tritt er ziemlich stark in Aktion. Also Daniel begegnet dem Erzengel Gabriel und er schreibt: Sein Leib funkelte wie ein Edelstein. Sein Gesicht leuchtete wie der Blitz und seine Augen brannten wie Flammen. Seine Arme und Beine glänzten wie polierter Bronze und seine Stimme klang wie das Rufen einer vielstimmigen Menschenmenge. Nur ich allein sah diese Erscheinung, meine Begleiter sahen nichts, doch packte sie ein großer Schrecken. Sie liefen davon und versteckten sich, ich allein blieb zurück. Beim Anblick der gewaltigen Erscheinung verließen mich alle Kräfte und das Blut wich aus meinem Gesicht. Der Mann begann zu sprechen und kaum waren die ersten Worte an mein Ohr gedrungen, da stürzte ich ohnmächtig zu Boden und blieb mit dem Gesicht auf der Erde liegen. Doch sogleich griff seine Hand nach mir und zog mich hoch, so dass ich mich auf die Knie aufrichten und mit den Händen aufstützen konnte. Und er sagte zu mir, Gott liebt dich, Daniel, steh auf und gib Acht auf das, was ich dir sagen werde. Gott hat mich zu dir gesandt. Zitternd stand ich auf. Und er sagte zu mir, hab keine Angst, Daniel. Du hast dich vor deinem Gott gebeugt, um Einsicht in seinen verborgenen Plan zu erlangen. Und schon am ersten Tag, als du damit begannst, hat er dein Gebet erhört. So lange bin ich schon unterwegs. Aber der Engelfürst des Perserreichs trat mir in den Weg und hat mich 21 Tage lang aufgehalten. Dann kam Michael, einer der höchsten Engelfürsten, mir zu Hilfe, sodass ich mich losmachen konnte. Also da seht ihr, das ist jemand, mit dem es eigentlich nicht zu spaßen. Das ist eigentlich, man könnte vielleicht sagen, so Gottes Generalfeldmarschall. Der hat in den geistlichen Sphären gekämpft für das Volk Israel, gegen die geistlichen Feinde. Paulus sagt ja, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Dämonen. Da können wir ein bisschen Einblick gewinnen in diese Sphäre. Also der Kampf auf Gottes Seite für das Gute in der geistlichen Dimension ist eigentlich Gabriels Job. Und der kann mitunter ziemlich heftig sein. Und er hat noch eine Aufgabe, die erklärt er auch dann, nämlich er erklärt Dinge. Das taucht hier kurz auf, wenn er sagt, du hast gebeten, dass du Einblick in Gottes Plan kriegst. Und das ist auch seine Aufgabe. Gottes Plan ist ja nicht immer offensichtlich. Und diese Aufgabe, Gottes Plan zu erklären, die nimmt er hier auch bei Maria vor. Nach diesem kurzen Ausflug in das Buch Daniel kehren wir zurück zu Lukas. Der Engel kam zu ihr und sagte, gegrüßt seist du, Maria. Der Herr ist mit dir, er hat dich zu Großem auserwählt. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Auch hier müssen wir mal kurz anhalten. Es steht darüber nichts in der Bibel, aber ich glaube, dass Marias Leben bis zu diesem Punkt in Ordnung war. Wahrscheinlich nichts Überdurchschnittliches, aber wahrscheinlich auch keine Katastrophe, sondern so ein Leben vielleicht wie von dir und von mir. Und dann, wumm, kommt der Engel. Und es heißt hier so nett, Maria erschrak über diesen Gruß. Ich weiß nicht, ob Gabriel auch seine Gestalt ein bisschen schön machen konnte. Glaube ich schon, weil so, wie er sich gezeigt hätte, wie Daniel ihn beschreibt, ich glaube, da hätte Maria kein Wort herausgebracht. Und trotzdem erschrickt sie. Übrigens, ihr könnt das verfolgen, Erschrecken ist die natürliche Reaktion auf die Begegnung mit Engeln. Normalerweise. Also Maria erschrickt, aber der Engel sagt, und das ist die natürliche Antwort von Engeln, hab keine Angst, fürchte dich nicht, ja? Das ist so die Standardbegrüßung von Engeln, ist ja auch ziemlich notwendig. Warum Menschen erschrecken, wenn sie Engel sehen, sage ich dann später noch. Wenn nicht, wirst du mich daran erinnern, bitte. Hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Das ist, glaube ich, so ziemlich die Hiobsbotschaft für alle 14-Jährigen. Und recht viel älter war Maria wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, bis zu diesem Tag war ihr Leben wahrscheinlich relativ in Ordnung. Dem sollst du den Namen Jesus geben, also es wird auch gleich der Name vorgeschlagen. Und dann heißt es weiter, er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnherrn Davids erheben. Und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Und auch hier bewundere ich auch wieder die Reaktion von der Maria. Ja? Andere Menschen hätten vielleicht gesagt, wow, cool, wenn mein Sohn König wird, dann bin ich Königin Mutter. Nein. Aber Maria ist viel, viel bodenständiger. Maria sagt, Moment, wie soll das zugehen? Ich bin mit keinem Mann zusammen, ja? Ich bin anständig. Und er antwortete, Gottes Geist wird über dich kommen. Seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Erklärung Maria so wirklich ausgereicht hat, aber sie nimmt es erstmal hin. Und der Engel erklärt weiter und sagt, deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Gottes Sohn genannt werden. Ich vermute, Maria hat immer noch Bahnhof verstanden. Ich glaube, die hat das total unvorbereitet getroffen. Vielleicht war sie fromm. Vielleicht hat sie in den Schriften gelesen oder die Geschichten aus der Bibel gehört, anzunehmen. Aber dann so diese große Aufgabe hat sie bis zu dem Tag völlig unvorbereitet getroffen. Ich meine, ich habe gesagt, die Aufgabe von Gabriel war ja, Einblick in Gottes Plan zu geben. Das hat er hier gemacht. Ja? Und um das ein bisschen greifbarer zu machen, gibt er noch ein Beispiel. Auch Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn trotz ihres Alters. Sie ist bereits im 6. Monat und es heißt doch von ihr, sie könne keine Kinder bekommen. Das war so ein Fakt, der Maria vielleicht ein bisschen geholfen hat, diese ganzen himmlischen Botschaften ein bisschen zu erden. Weil da konnte sie was mit anfangen. Elisabeth, vielleicht, wahrscheinlich ihre Tante, jedenfalls eng verwandt, war alt, hatte keine Kinder, fand das nicht toll und hat zu Gott gebetet, gib mir doch Kinder. Und er hat, wie bei Abraham und Sarah, gesagt, okay, ich kürze die Geschichte ein bisschen ab, vielleicht gibt es das nächstes Weihnachten mal. Jedenfalls war der Fakt, Elisabeth hat wieder erwarten, durch Gottes Zutun ist sie schwanger geworden. Und das wussten natürlich dann alle, das hat sich rumgesprochen. Das heißt, Maria konnte ein bisschen fassen, hey, okay, Gott kann wirklich in das Menschenleben eingreifen und Dinge vollbringen, die keiner so erwartet hätte. Klammer auf, ob ihr das wirklich geholfen hat, das zu verstehen und damit klarzukommen, weiß ich nicht. Aber erstmal hat sie ja wahrscheinlich weitergeholfen. Und Gabriel erklärt weiter, für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Ich glaube, dass das auch ein bisschen verkürzt dargestellt ist. Ich meine, der Dialog zwischen Maria und dem Engel mag so kurz gewesen sein. Ich bin aber relativ sicher, Maria wäre kein Mensch, wenn sie wirklich genau so reagiert hätte und sagt, okay, wow, Teen Mom, ich werde schwanger, Gott hat Großes mit mir vor, okay, mache ich. Ich glaube, dass das in ihr gearbeitet hat, dass sie vielleicht wirklich im guten Glauben gesagt hat, okay, wenn Gott durch seinen Engel zu mir spricht, dann mache ich das. Aber hinterher wird es angefangen, in ihr zu denken, okay, ich schwanger, ich verlobt, Josef ist nicht der Vater, wie soll ich das dem erklären? Was werden die anderen sagen? Im Dorf schaut mich keiner mehr an, ich habe doch überhaupt keine Chance. Und tatsächlich ist Maria dann ja auch erstmal weggelaufen zu dieser Elisabeth und hat das mit ihr geklärt. Und hat im Gespräch mit ihr dann ihren Frieden damit gefunden. Also Engel an der Krippe, das war der erste, Gabriel. Ein gewaltiger Typ, ziemlich beeindruckend mit einem wichtigen Auftrag, nämlich diesem jungen Mädel Maria zu erklären, hey, Gott hat Großes mit dir vor. Und natürlich muss nicht jeder Gottes Sohn, nicht Gottes Sohn auf die Welt bringen. Aber ich denke, was wir aus der Szene lernen, Gott redet in dein Leben rein. Vielleicht unpassend, vielleicht unvorbereitet, aber eins kann ich dir versprechen, Gott hat einen Plan und einen Platz. Einen Plan für dein Leben und einen Platz für dich in seinem Plan. Das muss nicht immer so spektakulär sein wie bei Maria. Aber vielleicht hörst du mal drauf, was deine Aufgabe in Gottes Plan ist. Gott will dich gebrauchen. Bist du bereit? Jetzt machen wir einen Szenenwechsel. Und das kommt uns doch dann etwas bekannter vor. Der Engel des Herrn. Wir springen auf die Hirtenfelder bei Bethlehem und da heißt es, in jener Gegend waren Hirten auf dem freien Feld, die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Pause. Gott platzt schon wieder mitten in den Alltag. Wahrscheinlich war das Hirtenleben nicht das angenehmste. In dem Krippenspiel hieß es ja so schön, Hirten, sie stinken, stinken, stinken. Wahrscheinlich waren sie eher am Rande der Gesellschaft. Aber das spielt erstmal keine Rolle, sondern es spielt die Rolle, dass das der ganz normale Alltag war. Auch hier keine Vorbereitung, ja, nicht morgens die Bibel aufgeschlagen, heute hat Gott Großes mit dir vor, wow, sondern mitten rein in ihre Arbeit, bam, so ist Gott. Auch hier. Übrigens ist dir aufgefallen, also ich habe lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass zuerst ein Engel ist, nämlich der Engel des Herrn, und später die Menge der himmlischen Heerscharen, da kommen wir dann dazu. Ich wollte nur jetzt schon mal darauf hinweisen. Und dieser Engel des Herrn ist ja so eine ganz spannende Gestalt, die uns Theologen und wahrscheinlich auch den ein oder anderen Bibelleser etwas unbefriedigt zurücklässt, weil wir gerne immer wissen, mit wem haben wir es zu tun. Und der Engel des Herrn und Gott selber, die schillern. Da gibt es viele biblische Beispiele, wo es heißt, der Engel des Herrn trat auf ihn zu, oder hier unter die Hirten, und zwei Sätze weiter heißt, und Gott sprach zu ihm. Bei Abraham so, bei verschiedenen, bei Jakob am Jabok und so weiter. Der Engel des Herrn und Gott. Eines der großen ungelösten Fragen, wie sich das genau verhält, ob das sozusagen Gottes Avatar ist, wo er reinschlüpft, wenn er auf die Erde kommt und mit Menschen redet. Aber er hat auch andere Möglichkeiten. Ob das ein besonderer Engel ist, wenn du eine Antwort hast, gerne. Aber es geht jetzt auch weniger um die Person als um die Botschaft. Also Gott platzt in Person des Engels des Herrn in diese Alltagsszene der Hirten rein. Und ihr habt gemerkt, sie reagieren ganz normal, sie fürchten sich. Aber er reagiert auch nochmal und sagt, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren in der Stadt Davids, Christus der Herr. Versucht euch mal ganz kurz den Gesichtsausdruck der Hirten vorzustellen. Ich glaube, die wenigsten haben gesagt, wow, endlich, da warten wir schon immer drauf. Ich bin mir relativ sicher, die haben total verständnislos geguckt. Ob die Hirten die Bibel gelesen haben, weiß ich nicht. Sie waren jedenfalls keine Schriftgelehrten, also Leute, die in den Heiligen Schriften zu Hause waren und alles in- und auswendig wussten. Dass die Menschen damals den Messias erwartet haben, haben sie wahrscheinlich gewusst. Und vielleicht haben sie gerade in ihrer Situation so einen Messias erwartet, der ihnen raushilft, aus ihrem Alltag, der nicht besonders komfortabel war, wahrscheinlich immer so am Rande des Existenzminimums, hart auf alle Fälle, nicht der Traumjob. Hirte war kein Traumjob. Vielleicht haben sie wirklich auf jemand gewartet, der endlich mal für Gerechtigkeit sorgt, dass sie auch zum Zug kommen und nicht immer die Großen und Reichen alles absahnen. Das haben sie natürlich erlebt, ja? Wenn sie in die Stadt kamen, die Paläste, die reichen Bürgerhäuser und sie draußen auf dem Feld. Vielleicht haben sie jemand erwartet, der sich um sie kümmert, der auch mal wohlwollend mit ihnen redet. Aber bestimmt nicht so. Hallo, fürchte dich nicht, euch ist heute der Heiland geboren. Ich glaube, die konnten das erstmal auch nicht wirklich einordnen. Und auch das mit der Stadt Davids, Bethlehem, ich glaube, das musste ihnen später jemand erklären. Aber sie haben sich darauf eingelassen. Und der Engel des Herrn oder Gott selber macht das dann auch noch ein bisschen greifbarer, dass sie was zum Vorstellen und später zum Anfassen haben. Das habt zum Zeichen, bei dem ihr ihn erkennen könnt, ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Das war dann doch ein bisschen handgreiflich. Das war auch ein Bild und das kannten die Hirten, ja? Also, auch hier Gott kommt mitten ins Leben rein, mitten in den Alltag, unpassend, und trotzdem ist er da. Und er stellt sich hier quasi vor, das Zeichen. Ein Kind in der Krippe in Windeln gewickelt. Ganz klein. So ist Gott. Anders als die Hirten das wahrscheinlich erwartet haben. Anders als die Menschen damals es erwartet haben. Und vielleicht auch anders als wir es heute erwarten. Und doch kommt er rein. Unvermittelt. Aber er lässt sich, und das beschreibt der Engel des Herrn hier, er lässt sich auf unser Menschsein ein. Und das finde ich das Wunder von Weihnachten. dass Gott diese Welt nicht aufgegeben hat. Dass er das kleine Kind in der Krippe wird. Dass er nicht sagt, bei diesen Menschen ist eh Hopfen und Malz verloren. Wie wir vielleicht manchmal denken. Und wie er übrigens bei Noah auch selber gedacht hat. Sondern dass er es gesagt hat, ich muss jetzt nochmal eine Schippe drauflegen. Dass ich den Menschen mein Wort gegeben habe. Dass ich durch Propheten zu ihnen rede, das reicht nicht. Ich will ihnen zeigen, dass ich sie nicht im Stich lasse. Das Wunder von Weihnachten, Gott wird Mensch und solidarisiert sich mit denen, die am Rand sind. In der Gesellschaft, mit den Flüchtlingen, mit den Außenseitern. Habt keine Angst, euch ist heute der Retter geboren. In Jesus wird Gott ganz und gar Mensch. Er teilt unser Schicksal. Sein Name, so stellt Gott sich ja vor, ich bin da, ist Programm. Und dieses Ich bin da wird an Weihnachten erlebbar. Da zeigt Gott, dass das nicht nur Schall und Rauch ist, sondern dass Gott persönlich in diese Welt kommt an Weihnachten in der Person von Jesus Christus. Und dann heißt es weiter, plötzlich war bei den Engeln ein ganzes Heer von Engeln, all die vielen, die im Himmel Gott dienen, die priesen Gott und riefen. Riefen, steht da, sprachen, nach Luther sogar. Ich glaube, sie haben gesungen. Das ist theologisch nicht nachweisbar, aber ich glaube, Engel in der Situation singen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nur geredet haben. Großes von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Friede ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Wir haben es vorhin so schön gesungen und ich glaube, das war so ein ganz schwacher Vorgeschmack. Ne? Dieses Gloria, wenn wir singen mit Posaunenchor, das war schon was. Und das noch 100-mal, 1000-mal gewaltiger und schöner. Also es war schon schön, ja. Aber es war menschlich und Engel, also ihr wisst, was ich meine. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, da tut sich der Himmel auf. Und jetzt wird die Botschaft nochmal vertieft. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Aber spätestens hier muss ich jetzt nochmal die Pause-Taste drücken. Frieden und Erden den Menschen ein Wohlgefallen, oder? Friede, Freude, Eierkuchen. Moment, möchten wir sagen. Liebe Engel, vielleicht habt ihr das damals wirklich so gemeint, aber in 2000 Jahren könnt ihr gucken, was draus geworden ist. Ihr habt euch einfach geirrt. Sorry. So schön eure Musik war, aber der Inhalt. Ehre sei Gott in der Höhe, ist ja okay, aber auf Erden, Frieden. Und da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Ich habe euch was mitgebracht. Da habe ich nämlich einmal den griechischen Text mitgebracht und dann verschiedene Übersetzungen. Latein haben wir vorhin gesungen. Gloria in excelsis Deo. Kennen wir alle. Auf Griechisch heißt Doxa in Hypsistios Theo kai epi ges airene en anthropois eudokias. Müsst ihr nicht wissen, ist egal, aber ich finde, dass es einfach gut ausmacht, was her. Mir geht aber darum, das, was im Griechischen dasteht, kann man im Deutschen grammatikalisch richtig, inhaltlich total verschieden übersetzen. Und ein paar Übersetzungen sind grammatikalisch richtig, aber inhaltlich falsch und eine ist inhaltlich richtig. Ihr kennt alle den alten Luther wahrscheinlich noch aus dem Gesang, Ehre sei Gott in der Höhe und den Menschen ein Wohlgefallen, oder? So. Aber das ist für mich so dieses Friede, Freude, Eierkuchen. Und da kann man zu Recht sagen, den Menschen ein Wohlgefallen ist nicht. Das war damals nicht. Das hat sich bei Jesus nur bei den Menschen direkt um ihn verändert und ist heute auch nicht. Die Menschen auf der Welt haben kein Wohlgefallen, denen geht es nicht gut. Punkt. In der neuen Luther-Übersetzung, das steht dann jetzt hier, den Menschen seines Wohlgefallens. Ist grammatikalisch von der Übersetzung auch richtig, ist aber auch ein bisschen gefährlich, Weil das kann wieder dann heißen, okay, die Menschen, die Gott gefallen, die haben Frieden und die anderen haben nicht. Das heißt ja, ein paar Menschen gefallen Gott und die anderen gefallen Gott nicht. Ihr merkt, das ist theologisch ganz, ganz dünnes Eis. Also, das ist auch schwierig. Grammatikalisch völlig richtig, also die haben nicht falsch übersetzt. Aber wir müssen hier sehr genau aufpassen, welche Botschaft die Engel verkündet haben. Also es ist nicht, ab heute ist Friede, Freude, Eierkuchen, und es heißt auch nicht, die paar Menschen, die Gott mag, die haben Frieden und der Rest nicht. Was werden das für ein Gott? Die Einheitsübersetzung zum Beispiel hat auch den Menschen seines Wohlgefallens. Es gibt auch noch eine Übersetzung, die heißt, die Menschen, die guten Willens sind. Grammatikalisch auch richtig. Das ist mit der Eudokia so schwierig. Das kann Wohlgefallen heißen, das kann Wille heißen, das kann ganz viel heißen. Grammatikalisch ist die Übersetzung Friede den Menschen, die guten Willens sind, völlig richtig. Aber auch theologisch ein bisschen schwierig. Das heißt, die Menschen, die sich anstrengen und rackern und ackern, die haben Frieden und der Rest nicht. Merkt ihr selber, so läuft das nicht. Was nehmen wir also mit? Gott bietet, und darauf beziehen sich die Engel, in der Geburt von Jesus seinen Frieden allen Menschen an. Jesus ist für alle Menschen geboren. Symbolhaft dafür werden die Hirten, die Außenseiter, eingeladen. Symbolisch dafür kommt er in einem armseligen Stall total verletzlich auf die Welt. Der Friede Gottes gilt allen Menschen. Aber es ist keine automatische Folge. Und das ist das. Es hängt aber nicht von der Willkür Gottes ab oder von der Anstrengung des Menschen, sondern von der Antwort des Menschen. Die Hirten haben reagiert. Und das finde ich das Faszinierende an denen, das haben wir gestern wahrscheinlich alle gehört. Ich glaube, die verstehen nur Bahnhof, aber sie kriegen mit, in Bethlehem ist was los. Und sie gehen hin und sagen, ey, das müssen wir uns anschauen. Und werden erfüllt vom Heiligen Geist und glauben das. Das ist die Reaktion, woraus der Friede Gottes folgt. Ja? Die Situation der Hirten hat sich überhaupt nicht verändert. Die waren genauso ausgeschlossen aus der Gesellschaft, ihr Alltag war genauso hart wie davor, aber ihr Herz war verändert durch die Begegnung mit Jesus. Und das ist der Friede, der hier gemeint ist. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen. Und jetzt heißt, die sich auf Gottes Angebot einlassen. Das ist jetzt grammatikalisch nicht richtig, aber das ist inhaltlich gemeint. Der Friede, das Friedensangebot Gottes gilt. Jesus ist geboren. Aber die Reaktionen sind unterschiedlich. Man vergleiche nur die Hirten und Herodes, ja, zum Beispiel. Ob aus dieser Botschaft, ob aus der Tatsache, dass Jesus geboren ist, Frieden wird, hängt von deiner Reaktion ab. Friede auf den Erden. Wir lassen es mal so stehen, den Menschen seines Wohlgefallens. Das heißt, die Menschen, die Gottes Angebot annehmen. Aber ich will dich nicht mit diesen theologischen Fragen zurücklassen, wobei ich die total wichtig finde. Ich möchte dich gerne nochmal mitnehmen auf die Hirtenfelder, auf diese Dunkelheit, auf diesen rauen Alltag und dann diese Engelschar, diese Engelschöre. Und das ist das auch, was ich so ein schönes Zeichen finde. An Weihnachten tut sich der Himmel auf. Da bricht etwas von Gottes Dimension in unser Erdenleben rein. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und jetzt kommt die Auflösung. Deswegen haben auch die meisten Menschen Angst, wenn sie Engeln begegnen, weil sie da einfach direkt in Gottes Dimension vorstoßen oder vielmehr Gott aus seiner Dimension in unsere menschliche Dimension runterkommt. Und da tut sich dieser Widerspruch auf, ja, wie das Dunkel der Hirtenfelder und das strahlende Licht der Engel, ja, wie der Schmutz auf den Feldern und die Reinheit der Engel, wie unser sündiges Menschenleben mit der Reinheit Gottes. Das trifft hier unmittelbar aufeinander und da ist die natürliche Reaktion Angst drauf. Aber die Botschaft der Engel und die Botschaft Gottes ist, hey, fürchte dich nicht. Ich habe total gute Nachrichten für dich. Ich habe diese Welt nicht im Stich gelassen. Ich kümmere mich darum. Ich habe dich lieb und ich biete dir Frieden an. Die Menge der himmlischen Heerscharen. Ich denke, dieses Bild ist ein Ausdruck dafür, dass in Weihnachten der Himmel aufbricht. Dass wir einen Vorgeschmack bekommen mit den Hirten zusammen auf Gottes Herrlichkeit. Das ist das Einzige, wo Gott wirklich mal so ein bisschen seine Herrlichkeit aufblitzen lässt. Jesus wurde nicht im Palast geboren. Jesus wurde nicht in Jerusalem geboren. Jesus wurde nicht in Glanz und Gloria geboren. Das war Plan. Gott möchte in dein Leben kommen, aber er trägt nicht dick auf. Er kommt unvorbereitet, vielleicht, unpassend, möglicherweise. Aber er hält sich zurück. Nur hier glänzt etwas auf. Und deswegen darf Weihnachten auch glänzen. Ich mag den Weihnachtsglanz. Gebe ich offen zu, ich bin ein Weihnachtsfan. Und in der Menge der himmlischen Heerscharen bekommen wir so einen Vorgeschmack. In den Weihnachtsliedern, in den Chören. Ja? Und da dürfen wir uns auch mit freuen. Die Erde hat sich der Weltlauf nicht grundlegend geändert, nach außen hin. Und doch hat er sich grundlegend geändert nach innen hin. Weil Gott unser Schicksal auf sich nimmt an Weihnachten. Und er immer wieder durch Engel das verkünden lässt. Wenn du magst, kannst du Folgendes mitnehmen. Das Erste, Gott hat einen Platz für dich in seinem Plan für die Menschheit. Du darfst sein Mitarbeiter sein. Das Zweite, Gottes Friedensangebot gilt allen Menschen, aber nicht alle nehmen es an. Und das Dritte, an Weihnachten wird deutlich, der Himmel bricht auf. Das ist ein Vorgeschmack auf Gottes Herrlichkeit. Amen. Wir beten. Danke, Jesus, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass wir das an Weihnachten feiern dürfen. Danke, dass du dich so klein und verletzlich gemacht hast. Danke, dass du einer von uns geworden bist. Danke, dass du den Graben zwischen Gott und Mensch überwunden hast. Und wir bitten dich, dass du auch in uns wirst, Herr. Dass du auch immer wieder in uns geboren wurdest, dass du in uns nah bist. Dass wir die Weihnachtsfreude und den Weihnachtsfrieden in uns spüren und nach außen tragen können. Amen.